Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, sende du uns deinen Heiligen Geist und öffne uns Herz und Ohren für dein heiliges Wort. Amen. Den Bibeltext, den diese Predigt auslegt, haben wir bereits gehört. Es handelt sich dabei um den Bericht in der Apostelgeschichte und um die Berufung von Paulus und Hananias. Man soll keine Dummheit zweimal begehen. Die Auswahl ist schließlich groß genug. Diese Worte von Sartre prangten auf einem orangenen Notizbuch in großen weißen Buchstaben. Das Notizbuch war ein Geschenk an mich von guten Freunden. Und ich verstand den Wink mit dem Zaunpfahl auf Anhieb. Sie wollten mir mitteilen, du hast es doch schon einmal versucht. Lass es lieber mit dem Studium. Und dann auch noch Theologie. Meine Güte, wie kannst du nur? Vor allem das mit der Theologie verstanden sie überhaupt nicht. Wie sollten sie das denn auch verstehen können? Bis wenige Wochen vor meinem Geburtstag war ich noch Mandatsträger. Und meine Liedzeilen, die mich begleiteten, war eher, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Aus der Internationalen. Und ganz bestimmt gehörte zu meinem Textrepertoire an Liedern bestimmt nicht Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren oder Gott ist gegenwärtig oder ähnliches. Um die Jahrtausendwende herum ging es mir gut. Ich hatte ein Studium geschmissen, eine Ausbildung wiederum sehr erfolgreich gemeistert und hatte auch so etwas wie eine Arbeitsplatzgarantie, denn ich war männlich, Pädagoge und auch noch Pfleger in einem, da ist man heiß begehrt und Mangelware. Ja, und auch in der Politik bahnte ich mir so mehr oder weniger meinen Weg, schlug mich durch die Parteigremien und bastelte fleißig an meiner Karriere. Doch es kam, so können wir es ja heute sehen, etwas anders. In meiner Kindheit war ich Messdiener und ich ging in die Kirche, weil man das im Bistum Münster, wenn man da geboren wird, halt so macht. Dann kam jedoch ein Schulwechsel. Und durch die langen Schultage, Freunde und andere Dinge, Sport, gab ich das mit dem Messdienersein bald auf. Ich gab das kirchliche Leben überhaupt auf. Gottesdienst nicht mehr wirklich. Ausschlafen, Freunde, ja. Und spätestens, als ich dann in die Politik ging, wurde mir die Kirche und ihr ganzes Gebaren sogar so sehr suspekt und ich verabscheute sie sogar. Dafür gab es aus meiner damaligen Perspektive auch mehr als triftige Gründe, wie zum Beispiel die Tatsache, dass der Vatikan der reichste Staat der Welt ist. Und anstatt sein Geld zu nutzen, um Menschen, die in Armut leben, zu unterstützen, gibt er es aus für Pomp und Protz. Oder aber, ein anderer Grund, Priester gaben sich in meiner Gegenwart als die heiligsten Männer auf Erden und bei näherer Betrachtung merkte ich, dass sie ebenfalls Menschen sind, mit allzu deutlichen und nicht übersehbaren Fehlern. Für mich stand fest, die Kirche und ich, wir gehen von nun an getrennte Wege. Naja, so ganz habe ich aber den Kontakt zur Kirche nie verloren. Cousins und Cousinen wurden getauft, Onkel und Tanten heirateten, wir gingen zur Erstkommunion, wir wurden gefirmt und ich war natürlich auch eingeladen. Macht man ja so, man lädt ja die Familie zu solchen Festen ein. Da es sich dann so gehörte, ging ich natürlich auch widerwillig und mit Hohn und Spott in die Kirche. Ich kann euch beim besten Willen nicht sagen, wann und wo und vor allem warum. Aber irgendwann lud mich mal eine gute Bekannte ein, zu einem Taizé-Abend. Und da ich irgendwie eh nichts Besseres zu tun hatte, Menschen, die mit mir befreundet waren, im Urlaub waren, und ich irgendwie auch niemanden fand, der sich von der Zeit für mich hatte, bin ich dann nach langem Zögern doch hingegangen. Und was ich dort sah und was dort geschah, gefiel mir wirklich sehr. Denn ich konnte dort in diesem meditativen Singsang und dem gemütlichen Kerzenatmosphäre einen wirklich schönen Abend verbringen. Aber die dann folgenden Einladungen zum Gottesdienst ignorierte ich stumpf. Taizé-Andachten besuche ich ja gerne, aber mit diesem langweiligen und erdrückenden Messen braucht mir nur wirklich keiner mehr zu kommen. Zu viele schaurige Erinnerungen aus der Zeit, als ich noch Messdiener war, verfolgten mich. Besonders an die nie enden wollenden frohen Leichnamprozessionen erinnere ich mich lebhaft. Keine 10 Pferde würden mich jemals wieder in die Kirche kriegen. Oder geschweige denn in eine solche Veranstaltung. Ja, manche von euch mögen es wissen, Mitglied der Kirche musste ich natürlich trotzdem bleiben, denn ich habe bei einem christlichen Arbeitgeber gearbeitet und hätte sonst meine Kündigung gleich unterschreiben können. Es bedurfte aber noch einiger Jahre, bis ich dann schließlich 2012 das Studium der Theologie begann. Ich hatte mich echt lange schwer getan, die nötigen Entscheidungen zu treffen. Studiere ich überhaupt? Wenn ich studiere, was studiere ich denn? Ich bin Heilerziehungspfleger, naheliegend war Pflegewissenschaften oder Medizin, um in die Psychiatrie zu gehen. Dazu kam dann aber irgendwie immer wieder der Gedanke auch an die Theologie. Es war dann mal wieder einer dieser Taizé-Abende und dieser war dann ein besonderer und wurde mir auch so angekündigt, denn ein Bruder aus Taizé sollte selbst persönlich aus Frankreich anreisen und er kam auch und nach der Andacht hatten wir die Gelegenheit, miteinander zu reden und ins Gespräch zu kommen. Ich erinnere mich dann eigentlich nur noch an einen Satz von ihm. Mit einem sehr deutlichen Akzent, er kam aus der Schweiz, sagte er zu mir, dann musst du es halt ausprobieren, oder? Er sah mich mit einem lächelnden Gesicht und herausfordernden Blick an. Zudem empfahl er mir dann, mich in den kommenden Wochen doch mal jeden Tag mit einem Bibeltext auseinanderzusetzen, und zwar mit dem Bericht über die Berufung Samuels, wo ein Satz auch immer wieder fällt, der heute in diesem Text gefallen ist, den wir gehört haben. Herr, hier bin ich. Aber ausgerechnet ich soll in der Bibel lesen, also praktisch das Kapital gegen die Bibel tauschen. Hatte ich überhaupt eine? Und dann kommt das Sahnehäubchen. Er gab mir auch noch eine Karte in die Hand und empfahl mir das Gebet, was darauf stand, regelmäßig zu beten. Die Situation wurde dann natürlich für mich absurder. Nicht nur, dass ich jetzt Bibeltexte lesen sollte, nee, jetzt meinte er auch noch, ich würde beten. Heute bin ich davon überzeugt, dass durch den Bruder aus Taizé Jesus selbst mich angesprochen hat. Ich bin auch davon überzeugt, dass ich in der folgenden Zeit immer wieder durch den Heiligen Geist getrieben wurde, mich der Geschichte Samuels und dem Gebet auszusetzen. Jesus, er stellte sich mir in den Weg und ließ mich geradewegs vor seinen Zaunpfahl rennen. Das konnte ich dann auch noch anhand von äußeren Bedingungen merken. Oft heißt es ja, Gott öffnet und schließt Türen. Und in meinem Fall blieb auch nur wirklich eine Tür auf. Die Tür, die aufgeblieben war, führte direkt auf direktem Wege ins Studium der Theologie. 2012, im Wintersemester, sollte es dann losgehen. Man soll keine Dummheit zweimal begehen. Die Auswahl ist schließlich groß genug. So bedachten damals meine guten Freunde diesen Entschluss. Ich selber habe dann auch angefangen, mit Gott zu verhandeln und ihm eigentlich in der ersten Zeit auch stetig gezeigt, dass ich zu Anfang von dieser scheinbaren Schnapsidee nicht so wirklich überzeugt war. Doch ich gab ihm eine Chance. Wenn du wirklich Gott bist, es dich wirklich gibt und wenn du willst, dass ich Theologie studiere, dann sorgst du auch gefälligst dafür, dass ich durch dieses Studium komme und auch die nötigen Prüfungen bestehe. Es war vor ziemlich genau 10 Jahren. Und nun stehe ich heute vor euch und darf in einer Predigt einen Teil meiner Geschichte erzählen. Und in diesem Zusammenhang fällt mir dann immer wieder nur ein Satz ein, den unser damaliger Pfarrer zu seinem Lebensmotto gemacht hatte. Der liebe Gott tut nichts als fügen. Liebe Gemeinde, manchmal habe ich Momente, in denen wünsche ich mir, dass ich eine so klare Ansage von Gott erhalte, wie sie Saulus und Hananias erhalten haben. Auch wenn es natürlich schmerzhaft sein mag, wünsche ich mir manchmal wirklich, dass Gott nicht nur mit dem Zaunpfahl winkt, sondern mich direkt davor laufen lässt und ich gezwungen werde, meinen eingeschlagenen Weg zu verlassen bzw. umzukehren. Denn genauso geht es, so haben wir es gehört, Saulus und Hananias. Mit einem ziemlichen Rums laufen sie beide vor einen Zaunpfahl, den Jesus ihnen entgegenhält. Plötzlich, unerwartet, bricht er in ihr Leben ein und stellt es im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf. Schauen wir zunächst auf Saulus. Er ist ein angesehener Mann und verfolgt im Namen des jüdischen Hohen Rates Menschen, die Jesus als den Messias bekennen. Später, als sich dieser Mann Paulus nennt, berichtet er immer wieder darüber, wie anerkannt er aufgrund seines Eifers war. Und wenn wir heute auf dieses Geschehen schauen, so können wir davon ausgehen, dass es offensichtlich nicht wirklich viele Gründe dafür gab, dass Paulus sein Leben so radikal ändern sollte. Und es gab auch eigentlich keine offensichtlichen Gründe dafür in seinen Überzeugungen, warum er meinen sollte, er befände sich auf dem falschen Weg. Bis zu dem Moment, in dem er eben mit seinem Kopf gegen den sprichwörtlichen Zaunpfahl stößt. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Fragte ihn Jesus, nachdem er vor den Zaunpfahl gestoßen war. Mit dieser einen Frage bringt Jesus das Fundament des Weltbilds Sauls zum Einstürzen. Unerwartet bricht der Auferstandene in sein Leben ein und sein Leben ändert sich radikal. Hananias, dem geht's ähnlich, aber nur ähnlich. Auch ihm hält Jesus einen Zaunpfahl entgegen und auch er läuft mit einem ziemlichen Rums davor. Doch Hananias ist lange nicht so anerkannt wie Saulus, ganz im Gegenteil. Denn er ist jemand, der Jesus als den Messias bekennt und jederzeit um sein Leben fürchten muss. Er ist jemand, der Saulus, den Eiferer des Hohepriesters, lieber weit weg von sich weiß. Im Gegensatz zu Paulus aber weiß Hananias offensichtlich, wer ihn anspricht. Er fragt erst gar nicht, sondern antwortet, hier bin ich, Herr. Das wirkt auf mich so, dass er, Hananias, sicher weiß. Wenn Jesus ihn ruft, hat er keine Wahl. Denn er soll es sein, der nun Saulus den Weg weist, den Jesus Christus für ihn vorgesehen hat. Alles Klagen und Lamentieren hilft nicht. Er, Hananias, er muss seine Ängste überwinden und auf Paulus zugehen. Er muss alles wissen, um diesen Eiferer hinter sich lassen und Saulus die Hände auflegen, ihm die Augen öffnen und ihm den Weg weisen. Diese beiden Geschichten und auch meine Geschichte zeigen uns eines klar. Wenn Jesus Christus in unser Leben einbricht und sich uns in den Weg stellt, wird das Leben auf den Kopf gestellt. Gewohnte Pfade enden in einer Sackgasse. Sicher geglaubte Gedankengebäude stürzen ein. Eigene Träume platzen wie Seifenblasen. Und das eigene Weltbild gerät nicht nur ins Wanken, es gerät außer Kontrolle. Diese Geschichten zeigen aber eben auch, dass viele Wege nicht nur nach Rom, sondern auch zu Jesus Christus führen. Unsere eigenen Wege zum Glauben an Jesus Christus sind so verschieden, wie wir eben verschieden sind. Manchmal geschieht es plötzlich. Es ist dieser eine Moment, nachdem nichts mehr so ist, wie es vorher war. Manchmal aber, und ich vermute, dass das wesentlich häufiger ist, ist es eben ein Prozess, ein Weg. Ein Weg mit verschiedenen Stationen. Ein Weg, bei dem wir trotz der Umkehr wieder einmal in einer Sackgasse landen. Ein Weg, der nicht gerade läuft und mit einem feinen Flüsterasphalt geteert ist, eher ein steiniger und holpriger Feldweg. Ob nun schlagartig oder langwierig, wenn Jesus Christus sich uns in den Weg stellt, wenn er uns mit dem Kopf an den Zaunpfahl stößen lässt, unser Leben auf den Kopf stellt und uns zur Umkehr zwingt, lässt er uns in all diesen Momenten nie allein. Wenn wir auf diesen unebenen Wegen wanken, uns verlaufen, in einer Sackgasse landen, können wir ihn um Hilfe bitten. Wir können ihn bitten, uns den Weg zu zeigen, beim Umkehren beizustehen oder ihn bitten, uns zu zeigen, wozu er uns berufen wird oder wozu wir berufen sind. Eine Möglichkeit findet ihr auch auf dem Zettel, der in den Bänken liegt. Auf diesem steht das Gebet der Hingabe. Das ist das Gebet, was mir vor Jahren der Bruder aus TC überreicht hatte und mich bat, es regelmäßig zu beten. Und es ist tatsächlich so, dass ich es immer wieder mal noch bete, um damit Jesus Christus nach meinem Weg zu fragen und nach meiner Berufung zu fragen. Mögen die Wege, die wir gehen, steinig sein und uns in Sackgassen führen. Keinen dieser Wege gehen wir allein. Denn wohin du gehst, dahin kommt nun auch der Herr. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all eure Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.